Und Jesus stieg auf einen Berg. Er rief die zu sich, die er ausgewählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Dann bestimmte er 12, die er auch Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und sie sollten die Vollmacht haben, Dämonen auszutreiben. Das waren die 12, die er einsetzte. Simon, ihm gab er den Namen Petrus, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Amen. Jesus beruft. Jesus ruft in die Nachfolge. Das ist eigentlich das Grundlegende, wenn wir Christen sind. Wir haben die letzten Monate viel darüber gesprochen, dass Christsein eigentlich in diesen drei Worten definiert ist. Folge mir nach. Er ruft Menschen, ihm zu folgen. Und hier geht es jetzt nochmal um den engeren Kreis in dieser Geschichte, dass er 12 nochmal rausgreift aus der größeren Zahl, die ihm folgt, in seine Nachfolge, dass sie zu ihm gehören, dass er sie in seinen Dienst nimmt. Die Apostel oder die 12 Jünger, wir können das für uns persönlich nehmen, was er hier über ihnen ausspricht, glaube ich. Weil die 12 dann später sozusagen der Grundstock sind für die Gemeinde, die Jesus entstehen lässt durch den Heiligen Geist. Und da gehören wir in diesen Strom hinein. Von daher, nimm das, was wir gelesen haben, für dich. Jesus ruft dich, so wie er hier die 12 gerufen hat. Und was heißt das? Wie hat er sie gerufen? Wozu hat er sie gerufen? Was heißt das, so gerufen zu sein? Das will ich mir mit euch gerne anschauen. Das Erste, was wir lesen, ist, dass er zu sich ruft, die, die er ausgewählt hatte. Also er sucht sie sich aus. Das ist vielleicht erstmal trivial, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also er sagt nicht Freiwillige vor. Er sagt nicht, wer hat mal Bock oder so. Oder guckt, oder einfach alle, die jetzt zufällig gerade da sind, die, so, ihr gehört jetzt alle dazu. Sondern er sagt, Klaus, Harald, Elfriede, Adelfio, Svanche, kommt, euch will ich bei mir haben. Er ist es, der ruft. Er ist es, der auswählt. Er ist es, der sich was dabei gedacht hat. Im Lukas-Evangelium wird diese Geschichte auch erzählt. Und da wird noch dazu berichtet, dass er die Nacht vor diesem Geschehen hier im Gebet allein mit seinem Vater verbracht hat. Und offensichtlich das im Gebet bewegt hat vor Gott. Wen soll ich denn da berufen? Wen soll ich denn in diesen Kreis holen? Also das ist nicht irgendwie zufällig gewürfelt oder wer gerade Zeit hatte oder so, sondern Jesus hat diese Menschen ausgesucht. Und nicht erst an diesem Vormittag, nicht erst in der Gebetsnacht, sondern wenn wir dann weitergehen, lesen wir im Epheserbrief, Epheser 1, schreibt Paulus der Gemeinde, dass er, Jesus, uns erwählt hat, dass er vor Grundlegung der Welt bestimmt hat, dass wir seine Kinder sein sollen. Das ist ein beliebtes Thema unter Theologiestudenten, wo man sich da wohl stundenlang diskutieren kann. Aber der Punkt ist eigentlich nicht die Diskussion, sondern diese Zusage. Gott hat schon vor Grundlegung, bevor er die Welt gemacht hat, entschieden. Der Jürgen, der soll zu meiner Familie gehören. Der Giulio, der soll mir mal nachfolgen. Du gehörst zu mir. Das habe ich mir so überlegt. In Johannes 15, kennen viele, sagt Jesus das. Nicht ihr habt mich erwählt. Ja, wir haben uns für Jesus entschieden, davon sprechen wir viel, das ist auch wichtig. Aber Jesus sagt eigentlich, habe ich euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also selbst die Frucht ist seine Entscheidung und nicht so sehr unser Impact. Ja, wenn ihr euch richtig anstrengt, dann könnt ihr vielleicht Frucht bringen und dann wird der Vater euch auswählen. Nein, umgekehrt. Ich habe euch erwählt. Ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also, das ist das Erste, wenn wir darüber reden, dass wir Jesus folgen. Du darfst es für dich annehmen. Jesus hat dich ausgewählt. Er hat dich ausgesucht. Er hat sein Ja über deinem Leben gesprochen, lange bevor du ihm dein zitterndes, zaghaftes oder vielleicht auch entschlossenes Ja gegeben hast. Da hatte er schon längst gesagt, ja, den will ich bei mir haben. Und es ist einfach die Frage, weißt du das? Also nicht, ja, habe ich gehört, dass die das hier sagen, sondern weißt du das in deinem Herzen? Verstehst du, was ich meine? Kannst du das glauben, dass er dich meint? Dass er nicht einfach gesagt hat, pauschal euch will ich haben, sondern dich will ich haben. Hast du das angenommen für dich? Sagt, ja, der Vater hat mich gewählt, Jesus hat mich ausgesucht. Kannst du das feiern? Hier ist noch gar nichts, die haben noch gar nichts getan, versteht ihr? Die haben noch gar nichts gemacht, aber sie haben den Ruf gehört. Und allein das ist Grund zum Feiern, dass der Vater sagt, dich will ich bei mir haben, in Ewigkeit. Du sollst zu mir gehören. Ohne dich wollte ich nicht sein. Er wählt dich aus. Und wozu wählt er dich aus? Wozu beruft er dich? Vers 14, sie sollten ständig bei ihm sein. Deine erste Berufung, wenn du fragst, was ist meine Berufung? Ja? Wenn du an der Bibelschule bist oder in der Ausbildung bist, ist das eine Frage, die dich beschäftigt und die anderen hoffentlich auch. Was ist meine Berufung vor Gott? Und ich sage dir, deine erste Berufung und deine wichtigste Berufung ist, bei ihm zu sein. Bei ihm sein. Bevor du irgendwas tust. Im Johannesevangelium spricht Jesus viel von dieser Berufung. Zum Beispiel Johannes 12, 26. Wer mir dient oder wer mir dienen will, ist anders übersetzt, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Das ist die, ja, wenn ich sage, es geht darum, dass wir Jesus folgen, dann heißt das, dass wir an ihm dranbleiben, dass wir in seiner Nähe sind. Das ist ganz logisch. Wie gesagt, wir haben viel hier drüber gesprochen schon. Er sagt nicht, nimm einen christlichen Standpunkt ein oder so und dann bleibt er halt stehen, sondern komm mit mir, sei bei mir. Da geht es übrigens auch bei ethischen Fragen, hatte ich manche Gespräche, geht es nicht so sehr darum, ist das christlich noch irgendwie legal, so gerade eben, ja? Wie weit darf ich denn gehen oder so, sondern ist das das, was Jesus jetzt für dich hat? Das ist eine ganz andere Frage. Es gibt viele Dinge, die vielleicht nicht verboten sind, aber trotzdem noch lange nicht das sind, was Jesus von dir möchte. Also, aber wie gesagt, es geht erstmal darum, dass du da bist, wo Jesus ist. Dass du bei ihm bist. Und dass er, das andere ist die Verheißung, dass er bei dir sein will. Das lesen wir in Johannes 14 zum Beispiel. Johannes 14, 23, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Das ist für Jesus völlig klar und einleuchtend, klar. Wenn du ihn liebst, dann wird dir wichtig sein, was er sagt, dann wirst du das auch tun. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und immer in ihm gegenwärtig sein. Der Sohn und der Vater werden zu dir kommen und immer in dir gegenwärtig sein oder bei Luther Wohnung bei dir nehmen. Wir ziehen bei dir ein. Jesus beruft dich zuallererst bei ihm zu sein. Wir wollen gleich nochmal, komme ich nochmal drauf zurück. Ich gehe jetzt erst nochmal weiter hier durch. Denn es geht dann auch weiter, natürlich. Ja, und er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Und sie sollten die Vollmacht haben, Dämonen auszutreiben. Also er sendet sie aus in seinen Dienst. Und das gehört natürlich dazu. Aber diese Reihenfolge ist so wichtig. Der Dienst fließt aus der Gemeinschaft mit ihm. Erstmal sind wir bei ihm. Und dann legt er uns auch Dinge aufs Herz, die wir tun sollen. Und dann gehen wir los. Aber dann ist das nicht aus irgendeinem christlichen schlechten Gewissen oder wir müssten doch mal wieder missionarisch sein, wir müssten doch mal wieder was machen. Wir müssten alles Mögliche tun. Ne? Sondern es kommt aus dieser Begegnung mit ihm. Dass er dich ruft, dass er dir einen Auftrag gibt und dass er dir auch Vollmacht gibt. Denn, und das ist das Großartige daran, dass Jesus nicht mehr auf der Erde rumläuft. Erinnert ihr euch, als er seine Himmelfahrt ankündigt, sagt er zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn ich will immer bei euch sein. Ist erstmal nicht so total intuitiv klar. Er sagt, dann kann der Heilige Geist kommen. Und dann funktioniert das, dass er sagt, kommt zu mir und ich sende euch aus und dann bin ich bei euch. Das würde ja, wenn ich das als Mensch versuche, funktioniert das nicht. Oder ich muss sehr schnell irgendwie unterwegs sein. Aber das ist genau das, was er auch in Matthäus 28 sagt. Ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist erstmal die Grundlage. Jesus ist allmächtig. Wir sind da nicht, wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand als irgendwie vom Aussterben bedrohte Minderheit. Er sendet uns, Menschen zu Jüngern zu machen und sagt uns zu, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt zeitlich und auch geografisch bis ans Ende der Welt. Egal, wo ihr hingeht für mich, in meinem Willen, ich bin da. Ich bin in euch durch den Heiligen Geist. Also wir begegnen ihm und er sendet uns. Und er ist dann weiter, er sagt dann nicht viel Glück, komm irgendwann wieder, sondern er ist dann weiter bei uns und wir bei ihm. Und übrigens, die tiefste, ist meine Erfahrung, die tiefste Gemeinschaft mit ihm erlebst du da, wo du in seinem Willen vorangehst. Ich erzähle das so erstens, zweitens, so ganz funktioniert das nicht, sondern du erlebst auch dieses bei ihm sein, da wo du Schritte mit ihm gehst, wo du eben in seinem Willen unterwegs bist, wo du Dinge wagst. Da wird er dich beschenken mit Guten aus seiner Hand. Und darauf darfst du warten, darauf darfst du bauen. Und der Punkt mit diesem Dienst, den wir dann auch tun für ihn und für Menschen in dieser Welt, das ist die Antwort auf die Frage, warum wir überhaupt hier sind. Also deine erste Berufung ist, dass du bei Jesus bist, okay? Aber warum bist du hier noch auf der Erde? Warum holt er dich nicht zu sich in den Himmel? Da kannst du viel cooler bei ihm sein, viel näher, viel ungetrübter und so weiter. Liegt genau daran, dass er noch einen Auftrag für uns hat. Dass er uns gebrauchen will in dieser Welt, seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit auszurichten. Noch viele andere Menschen mit reinzunehmen. Sonst könnte er uns entrücken. Mancher wird sich freuen, mancher wird sagen, huch, schon. Und dann sind wir halt bei ihm, können auch nichts mehr Dummes mehr anstellen oder so. Aber wir können dann eben auch nicht mehr diesen Dienst tun. Ja, Dämonen austreiben kannst du im Himmel nicht. Mangels Kundschaft sozusagen. Ja. Und ich finde das so wichtig, dass wir hier sind für ein Ziel, für einen Auftrag. Ich habe mit 16 angefangen, Jesus nachzufolgen, mit stolpernden Schritten. Und ich glaube, dass so im Rückblick habe ich gemerkt, das war eigentlich das, was mich am meisten gezogen hat am Anfang. Er hat einen Auftrag für mich. Er hat einen Sinn für mein Leben. Er hat ein Ziel für mein Leben. Ich bin ja behütet aufgewachsen, hatte viele Möglichkeiten. Meine Eltern haben mir vieles ermöglicht. Aber ja, was mache ich denn dann, wenn ich sozusagen alle Optionen habe? Welche wähle ich dann? Und Jesus hat gesagt, ich habe einen Weg für dich und ich will dich gebrauchen. Und das hat mich sehr gezogen. Die anderen Dimensionen davon, was es heißt, zu Jesus zu kommen, habe ich dann mit der Zeit tiefer verstanden. Aber das war das Erste, was mich gelockt hat. Er wählt dich aus, er zieht dich in die Gemeinschaft mit ihm und er sendet dich, dass du gehst in der Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft endet da nicht. Wir lesen hier noch was, was ich sehr spannend finde, da kann man leicht drüber weglesen, nämlich Jesus ändert hier so im Vorbeigehen ein paar Namen oder verteilt ein paar extra Namen. Ne? Simon, ihm gab er den Namen Petrus oder Kephas oder Fels. Jakobus und Johannes, denen gab er den Namen Boanerges oder Donnersöhne. Wenn einer dir einen neuen Namen gibt, und also so, dass der dann auch bleibt, dann heißt es, dass der eine Autorität hat, oder? Also es gibt so auch so Spitznamen aus der Schule oder so, die dann irgendwie kleben bleiben oder so. Aber der ändert ja nicht wirklich deinen Namen. Aber wenn jemand kommt und sagt so, du sollst jetzt so und so heißen. Sag, okay, wer nimmt sich sowas raus? Ja? Das nimmt sich einer raus, der sagt, ich bin dein Herr und ich bin Herr über das Universum übrigens. Ich habe dieses Recht. Wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, dann geben wir Jesus damit auch das Recht, ob uns das ganz klar ist oder nicht, dass er definiert, wer wir sind. Verstehst du? Dass er das letzte Wort darüber hat, wer du wirklich bist. Und daher kommt es, dass wenn wir uns ihm ganz hingeben, dass wir dann auch ganz bei uns landen. Dass wir ganz authentisch dann wir selbst sind. Manche denken, dass so eine totale Hingabe bedeutet, dass du dich selbst irgendwie weggibst, auflöst. Also wenn du das passiert, wenn du dich an den falschen Zweck hingibst. Wenn du dich in einer Sekte hingibst oder in irgendeiner radikalen politischen Gruppe, dann wird das ausgelöscht, wer du eigentlich bist, wirklich. Weil die dich dann benutzen. Aber wenn du dich an Jesus hingibst, dann kommt das richtig zum Strahlen, wie er dich gedacht hat, wie er dich gemacht hat. Er definiert dich. Er hat dieses Recht und es ist auch das Beste, was dir passieren kann. Und dass du erkennst, dass deine Identität, also die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich, letztlich auch sich klärt in der Begegnung mit ihm, mit deinem Schöpfer, mit deinem Herrn. Du musst dir das nicht mehr selber zusammenbasteln, sondern er spricht das in dein Leben hinein. Ich habe darüber nachgedacht, wie das bei mir war. Ich habe mich als Schüler bekehrt, wie gesagt, und die Arbeit in der Schule ist mir sehr leicht gefallen im Großen und Ganzen. Da bin ich immer so gut einfach mitgeschwommen, ohne viel. Ich glaube, ich habe 2 Wochen vorm Abi angefangen, ein bisschen zu lernen oder so, und das war alles ganz entspannt. Aber ich habe dann gemerkt, ich habe mich dann auch darüber definiert, dass das eben so klappt. Und dass ich da auch irgendwo einen Ruf habe. Und war dann auch ein bisschen unleidlich, wenn ich da irgendwo Rivalen gesehen habe, die da auch so sind. Und dann gibt es so die Versuchung, dass man andere ein Stück runtersetzt, damit man herabsetzt, dass man selber besser dasteht. Und ich habe dann später gemerkt, wie mir das auch noch nachhing. Und durfte aber erleben, wie Jesus da Veränderung schenkt in meinem Herzen. Ich sage, okay, das ist mir mit den Jahren immer egaler geworden, wenn man egal steigern kann, immer gleichgültiger. Ich sage, weil ich gelernt habe, wer ich in Jesus bin. Habe dann mal erlebt, dass ich mal auch bei einer akademischen Sache voll auf die Nase gefallen bin. Das war eine interessante Erfahrung, weil ich die so noch nicht kannte. Aber ich glaube, das war ganz heilsam. Ich definiere mich nicht als der, dem das alles zufliegt, sondern ich bin der, den Jesus gewählt hat. Und das ist, wer ich bin. Und vielleicht ist das für dich ganz was anderes, aber du findest auf jeden Fall Befreiung darin, dass er dich angenommen hat. Dass er sagt, wenn du wissen willst, wer du bist, guck nicht auf deine Zeugnisse, guck nicht auf dein Körpergewicht, guck nicht auf deine Beliebtheitsskala, deine Umfragewerte, was weiß ich, sondern guck auf das, was ich über dich sage. Du bist mein geliebtes Kind. Er darf dich definieren. Und es ist interessant, die Namen, die er hier verteilt, also diese Donnersöhne, die erleben wir dann später als, den Johannes, den kennen wir immer so als ganz feinfühlig, da der Jünger, der da an der Brust Jesu lag, aber auch als sehr stürmisch. Da gibt es Leute, die Jesus ablehnen und dann sagt, so kommen sie zu Jesus und sagen, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt und so weiter. Und denkt, Alter, wie seid ihr denn drauf? Und Jesus hat da was in ihrem Herzen gesehen, was vielleicht nicht so schön war, was er ausspricht mit diesen Donnersöhnen. Ja, er kennt dein Herz, er kennt deinen Charakter. Du brauchst, das ist das Schöne übrigens, du brauchst dich bei Jesus nicht verstellen, es funktioniert eh nicht, weil er sowieso dich durchschaut. und den Finger drauf legt. Aber er schaut dann auch in die Zukunft. Der Petrus ist jetzt ja nicht der Stabilste so emotional, wie man ihn so erlebt. Und er sagt ihm, du bist der Fels. Und ihr habt doch schon viel drüber gehört, ich gehe da gar nicht jetzt viel rein, aber er sieht seine Zukunft, er sieht seine Berufung. Er sieht in dem Simon das, was er aus ihm machen wird. Wenn ich mal mit dir fertig bin, dann wirst du der Fels sein. Und ich spreche dir das jetzt schon zu. Und du darfst das jetzt schon im Glauben annehmen. Das ist meine Berufung. Auch wenn ich noch ganz schön wackeliger und kieseliger und manchmal sandiger Fels bin, der gar nicht so feststeht. Ja, erinnert ihr euch an den Gideon, Richterbuch? Da ist Israel unter feindlicher Besatzung und der drischt sein Getreide in der Tenne, also in der Höhle wahrscheinlich, also versteckt, damit auch nicht beklaut wird. Ist jetzt nicht so ein Inbegriff von Wagemut. Und der Engel des Herrn tritt zu ihm und sagt, Gott mit dir, du streitbarer Held. Und ich stelle mir immer wieder vor, wie Gideon so über seine Schulter guckt und denkt, steht da noch einer oder so. Aber Gott spricht da in sein Leben was rein, was er schon sieht. Was der Gideon selber noch nicht sieht, was der Petrus hier noch nicht sieht. Und vielleicht spricht er in dein Leben was rein, was du selber noch nicht siehst. Und wo es auch nicht darum geht, dass du dann als nächstes losgehst und sagst, ja, ich bin das jetzt fertig. Aber da will er mich hinführen. Und das wird vielleicht noch ein schmerzhafter Weg, bis ich da bin. Und Petrus hatte einige, der hat dann vielleicht gesagt, ja, du hast doch gesagt, ich bin der Fels. Und eben, ob sie dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Hat bekanntlich nicht so gut geklappt. Aber das war nicht der Punkt, wo Petrus das alles weggeschmissen hat, weil Jesus wieder da war. Petrus, hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Und er hat ihn eingesetzt in diesen Dienst. Und wir sehen ihn dann vor dem Hohen Rat in Jerusalem stehen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sagt er da. Steht da als Fels in der Brandung, mitten in der Verfolgung. Also Jesus darf in dein Leben reinsprechen. Hast du sowas schon mal gehört von ihm, was er über dir sagt? Hast du ihn schon mal gefragt, wie siehst du mich eigentlich? Das kann ganz spannend sein. Oft kommt sowas auch ganz unverhofft, wenn man es gerade nicht fragt oder sucht. Aber er ist derjenige, der das bestimmt. Und nicht irgendwelche Menschen, nicht du selbst. Und das ist eine befreiende Wahrheit, glaube ich. Sie sollten ständig bei ihm sein. Das ist der Kern dieser Geschichte, für mich heute auf jeden Fall. Und das ist meine Einladung und meine Herausforderung an dich. Er beruft dich. Und er beruft dich übrigens mit Namen. Wer hier regelmäßig ist, der weiß, dass ich gerne, wenn so eine Namensliste kommt, dann kürze ich die nie ab. Ich habe mal irgendwo, hatte ich über Nehemia 3 zu predigen. Das ist ein Kapitel nur Namen, also die da alle an der Stadtmauer bauen. Und ich war eingeladen, die guckten mich immer erschrockener an, weil ich die alle dann gelesen habe. Und dann neben dem baute der. Und ich habe hinterher gesagt, ja, stell dir mal vor, dein Name würde in der Bibel stehen. Und dann würden den immer alle überspringen. Das sind ja nur langweilige Namen. Der Punkt dabei ist, Jesus ruft dich mit Namen. Nicht nur als Teil einer Masse. Nicht nur halt alle, ne? Gott liebt ja alle, dann, ich bin auch ein Mensch, dann liebt er mich wahrscheinlich auch. Sondern er sagt, Jens, ich liebe dich. Kojo, ich liebe dich. Ogi, ich will dich in meinem Team haben. Amen. Ja, er ruft dich mit Namen, weil er dich in seiner Nähe haben will. Gott ruft dich bei deinem Namen, weil er dich in seiner Nähe haben will. Und die Frage an dich ist einfach, kannst du das glauben? Das ist eine Frage danach, was für ein Bild hast du auch von dir selbst? Glaubst du das, dass er dich tatsächlich so sieht? Dass er dich tatsächlich so liebt? Dass er das, was dich von ihm trennt, er sagt ja nicht, ist alles in Butter bei dir, aber dass er die trennende Sünde vergibt, dass er Verletzungen, die dich irgendwo ausbremsen, dass er die heilt, dass er dich zieht in die Gemeinschaft, auch da, wo du selber irgendwie ein bisschen bockig bist, dass er das überwindet nicht mit roher Gewalt, aber mit seiner Liebe. Dass er dich in die Gemeinschaft mit sich zieht. Du darfst ihm das glauben. Du darfst ihm diese Liebe glauben. Du darfst dich beschenken lassen von ihm. Und das andere, ich meine, das ist die Frage, ist das eine gute Nachricht, dass ich immer bei ihm sein kann? Ist das attraktiv? Ist das dann nicht langweilig? Was mache ich dann? Okay, ja, Gottes Gegenwart sein ist ja schön, aber was tun wir dann? Und das ist ein bisschen eine Frage danach, was für ein Bild hast du von ihm? Also ich erinnere mich an manche Gebetsabende, auch so im übergemeindlichen Kontext, wo dann Leute gesagt haben, ja, wir haben ja die erste halbe Stunde haben wir überhaupt nicht gebetet. Wir haben ja nur Lieder gesungen. Also gebeten ist Arbeit, wir müssen in die Fürbitte gehen. Eine bestimmte Spiritualität steht dahinter natürlich. Und jetzt mal los. Ja, nein, wir sind einfach in der Anbetung, wir sind in seiner Gegenwart. Wir genießen das, bei ihm zu sein. Und das ist Teil von dem, wozu er uns berufen hat. Kannst du das genießen, in seiner Gegenwart zu sein? Ich glaube, er will dich beschenken mit seiner Herrlichkeit, dass du sie, ja, wir haben das eben im Vorgebet gelesen, Johannes 11, wo Jesus sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Er will dich beschenken damit, mit seiner Gegenwart. Er lädt dich ein, bei ihm zu sein. Wie machen wir das dann? Wie geht das? Das Erste ist, glaube ich, dass du das annimmst im Glauben. Das sagt Jesus, du hast mich dazu berufen, nicht zuerst irgendwas für dich zu tun oder halt keinen Mist zu bauen. Christ ist einer, der das und das und das alles nicht macht. Und dann, okay, dann stecken wir den so lange in die Kirche, bis Jesus wiederkommt, damit er halt draußen keinen Quatsch macht oder so. Nein, Christ ist jemand, der in der Gegenwart Gottes ist. Der aus der Gegenwart Gottes dann heraus seinen Mitmenschen dient. Und du kannst, und Gegenwart Gottes heißt nicht ein Gebäude oder eine Veranstaltung, sondern heißt eben Gegenwart Gottes, egal wo du bist. Kannst du sagen, ich sitze jetzt hier in der Schule oder bei der Arbeit oder liege im Krankenhaus oder ich bin allein zu Hause, aber du bist da. Du bist jetzt hier neben mir, mit mir, in mir. Und ich feiere das. Ich kann diesen Tag heute mit dir verbringen. Egal, was der Tag bringt, egal, was mir auch Angst macht an diesem Tag. Du hast mich berufen, bei dir zu sein. Und wir gehen jetzt gemeinsam in dieses Meeting bei der Arbeit, wo ich so einen Bammel vorhab. Oder in das Vorstellungsgespräch oder was es ist. Und dann will ich mich beschenken lassen, wenn ich diesen Raum habe, dir zu begegnen. Für mich ist es ganz wichtig, als jemand, der in Leitung ist. Ich sage, ich leite hier Gottesdienste, aber nicht nur, ich bin hier nicht der, der es halt macht, damit die anderen dann feiern können, sondern ich feiere ja mit. Ich bin hier zuerst Gemeindemitglied und der einfach selber in Gottes Gegenwart kommt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig ein bisschen im Blick haben will, was läuft hier, was ist geistlich auch los, was muss man irgendwo, ja, da rennt da gerade ein Kind zur Tür raus oder so. Aber ich gehe bewusst immer wieder diesen Schritt zu sagen, ja, ich will ganz bei dir sein. Mich hat das inspiriert, es gab den Daddy Seamer, ich weiß nicht, William Seamer, wer von dem schon mal gehört hat. Das war einer der Väter der pfingstlichen Erweckung in Amerika. Los Angeles, ne? Azusa Street vor 110 Jahren etwa, gab es also diese Erweckungsversammlung und da ging ziemlich die Post ab. Und dieser schwarze, einäugige Prediger saß dann oft hinter mehreren aufeinander gestapelten Schuhkartons und hatte sein Gesicht in der obersten Kiste drin, weil er sich, und manchmal, ich habe schon überlegt, ob ich ein paar Schuhkartons mitbringe hier, er sagte, ich will mich auf den Herrn ausrichten. Ich will nicht so sehr gucken, was jetzt hier rechts und links von mir passiert. Ich will wirklich hier beim Herrn sein. Das ist eine geistliche Übung. Wenn man so ein bisschen, man muss da nicht hyperaktiv sein oder ADHS oder irgendwas, dass man sich ablenken lässt, gerade in einer etwas wuseligeren Gemeinde. Sagen, Jesus, ich bin bei dir. Und dann kann ich trotzdem noch sehen, aha, da braucht vielleicht jetzt jemand Gebet oder so. Aber ich bin ganz bei dir. Und es geht darum, dass ich selber dann auch solche Zeiten mir nehme und schaffe und finde. Ich sage, ich habe heute viel zu tun, aber ich finde die Zeit in der Gegenwart Gottes ganz konzentriert. Ich kann auch während des Business-Meetings beten, vielleicht nicht laut in Sprachen oder so, aber Aber ich nehme eben auch diese bewusste Zeit, wo ich Gott lobe, wo ich ihn anbete. Ich fand das schön, unser Sammy hatte neulich Damenbesuch, eine Kindergartenfreundin, die er dann durchs Haus führte. Hier ist unser Abstellraum, da gibt es zum Beispiel Süßigkeiten. Und dann kam er an meinem Zimmer vorbei, meinem Arbeitszimmer vorbei und ich war gerade im Lobpreis mit meiner Gitarre. Und das ist mein Papa, der singt, das macht er öfter. Dachte ich, okay, cool, mein Sohn hat das mitgekriegt, dass ich hier Gott anbete. Wo ist diese Zeit? Gott hat dich berufen, dass du bei ihm bist. Wo pflegst du diese Beziehung? Das wird je nach Lebenssituation ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe das Privileg, dass ich das in meiner Arbeitszeit machen kann. Ich werde fürs Beten sozusagen bezahlt. Das ist in einer anderen Lebenssituation anders. Aber die Frage bleibt, wo findest du diese Zeit? Wenn dir eine Beziehung wichtig ist, wirst du dir Zeit nehmen. Ne? Also wenn du mal Single warst und dann irgendwann nicht mehr Single warst, plötzlich hattest du ganz viel Zeit, hast am Tag 2 Stunden mit der Liebsten oder dem Liebsten telefoniert oder 5 Stunden mit dem Vater, hast trotzdem noch deine Arbeit oder was auch immer gemacht. Und man fragt sich, wie geht das eigentlich physikalisch und überhaupt, ne, dass man plötzlich diese Zeit hat. Aber irgendwie, ja, okay, Schlafen wird überbewertet oder so. Aber das geht auf einmal. Und ich habe mich selbst bei dem Gedanken erwischt, ich habe ja keine Zeit, jetzt so viel zu beten oder in der Bibel zu lesen. Und habe mir gedacht, Moment mal, ich bin sogar Vollzeitler im Reich Gottes. Ist ja irgendwie bescheuert. Aber auch wenn du nicht Vollzeitler bist, ja, wo findest du diese Zeit? Das ist einfach die Frage an dich. Aber eben im Kern ist es nicht jetzt wieder, was muss ich denn jetzt tun? Aha, ich muss beten, Bibel lesen, singen, was weiß ich. Sondern er ruft dich, dass du bei ihm bist. Und wie diese Gemeinschaft mit ihm genau für dich aussieht, wie du die gestaltest, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Aber du bist gerufen, diese Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Und wir nehmen uns jetzt Zeit dafür. Das ist ein erster Schritt. Deshalb wollen wir jetzt Zeit haben in der Anbetung vor Gott. Und nimm das bewusst als eine Gelegenheit zu sagen, Herr, hier bin ich. Danke, dass du mich gerufen hast. Du kannst schon gerne kommen. Ich will dir begegnen. Danke, dass du mir deine Liebe geschenkt hast. Danke, dass du mich heute neu beschenken willst. Und kannst du einfach schauen, was er für dich hat. Wenn jemand ein prophetisches Wort empfängt in dieser Zeit, dann geh gerne zum Peter jetzt während der Lobpreiszeit und er schaut, wie das nachher reinpasst. Dann haben wir vom Abend mal noch Gelegenheit, das auch weiterzugeben. Aber wir wollen uns jetzt auf ihn ausrichten. Ihm singen, zu ihm beten. Fühl dich frei, in deiner eigenen Muttersprache, in deiner Herzenssprache zu beten, ob das Deutsch ist oder irgendwas anderes. Er freut sich. Er liebt dich. Und er hat dich erwählt, dass du bei ihm bist, weil er nicht ohne dich sein wollte. Lass uns aufstehen.